Ich halte halt nichts von strikten Verboten. Ich glaube, man sollte schon schauen, dass der Zucker nicht immer zugänglich ist, frei. Mhm. Aber man kann sie ja fix einplanen, zum Beispiel als Nachspeise oder in der Jausenbox irgendwas Kleines Süßes, wenn es erlaubt ist. Weil mittlerweile erlauben Schulen oder Kindergärten das ja auch nicht, dass das mitgegeben wird. Aber so, dass sie es kennen und sie wissen, sie könnten jederzeit, also so, dass sie nicht irgendwie so das irgendwann einmal kompensieren müssen.
Mamageflüster, dein Podcast für
Schwangerschaft, Erwartungen an Mütter und Mental Load.
Und wir sind Sina
und Leonie.
Das Thema Ernährung bei Baby und Kleinkind bringt so die ein oder anderen Mamas und Papas ein bisschen aus der Fassung. Und man steht ganz früh vor der Frage, startet man mit Beikost? Soll man da vielleicht dazugeben? Was sind die Sachen, wählerisches Essen bei Kleinkindern, Zucker im Kindesalter? Da gibt es ganz viele Meinungen, die auch oft sehr widersprüchlich sind. Familie, FreundInnen, Social Media, jeder hat einen Rat, jeder weiß es angeblich besser und plötzlich wird Essen sehr emotional. Du beobachtest jeden Löffel, du analysierst jede Mahlzeit, aber willst eigentlich nur eines, dass dein Kind gesund ist und dass es eine gute Beziehung zum Essen entwickelt und dass die Mahlzeit kein täglicher Machtkampf wird, wie man das vielleicht von einem ein oder anderen Kleinkind kennt. Und deshalb haben wir heute Vanessa zu Gast. Sie ist diplomierte Ernährungspädagogin und zeigt auf ihrem Instagram-Account Jausenstar kreative, alltagstaugliche Ideen rund um Kinderjausen. Dort inspiriert sie täglich Eltern, wie ausgewogene Ernährung ohne Druck funktionieren kann. Und du hast auch mich inspiriert. Hallo liebste Vanessa, wie geht es dir? Danke, dass du hier bist.
Hallo liebe Leonie, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich da sein darf.
Ja. Ich bin sehr happy, dass du da bist. Wir haben uns ja eigentlich kennengelernt durch ein Blogger-Influencer-Event und ich habe dann deinen Account entdeckt und war so, oh, okay, ich finde irgendwie Jause ist so ein spezielles Thema. Ich kann mich noch aus meiner Kindheit erinnern. Ich habe ganz oft die gesunden Sachen weglassen wollen. Bei dir schauen sie immer so lecker und lustig aus. Also ich freue mich richtig schon auf die Jausenzeit dann in späterer Folge. Aber wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen und warum ist die Ernährung bei Kindern so wichtig?
Freut mich natürlich sehr, dass dir meine Ideen und Inspirationen gefallen. Das ist ja auch das Ziel und der Zweck von Jausenstar. Mhm. Und ich bin tatsächlich aufgrund einer sehr persönlichen Geschichte darauf gekommen. Also ich bin ja diplomierte Ernährungspädagogin und Mama. Zuallererst war ich aber Mama und immer auch ein Foodie und Essen hat mir immer Spaß gemacht und Freude bereitet. Und dann war da dieser kleine Wurm und irgendwie wollte sie nicht wirklich ausprobieren, nicht wirklich essen. Mhm. Und dann bin ich dann schon emotional geworden im Laufe der Zeit, weil sich das nicht gebessert hat. Und dann habe ich begonnen, mich damit ein bisschen zu beschäftigen und zu befassen und auch Ideen und Maßnahmen und Rezepte entwickelt, wie sie doch mehr Spaß haben könnte. Und parallel dazu aber auch eine Ausbildung gemacht zur Ernährungspädagogin, wo ich halt auch dann die Theorie dazu gelernt habe. Mhm. Und das hat mir so ein bisschen diese Sicherheit gegeben oder diese Gewissheit, es ist alles normal. Es ist alles eine Phase und auch das wird vorbeigehen.
Diesen Satz höre ich jetzt schon sehr oft. Ich weiß nicht.
Also egal, ob Essen bezogen oder auch nicht, gell, alles ist eine Phase. Und auch Beige Food ist zum größten Teil nur eine Phase. Und genau das möchte ich auf dem Jausenstar zeigen oder zeige ich auf dem Jausenstar, dass eben Alltagsküche oder gerade Kindersnacks und Brotdosen nicht kompliziert sein müssen, um lustig zu sein. Und genau, teile da auch meine Tipps und Tricks für alle Eltern, die das interessiert oder aber auch Eltern von Picky Eatern.
Ah, sehr, sehr schön. Wir kommen ja auch in einer anderen Folge, die aber erst im Herbst kommen wird, zum Thema auch Schulkinder. Mhm. Und da wird das Thema Jause nochmal ganz groß sein. Aber heute geht es ja um Babys und Kleinkinder. Und ein großes Thema, mit dem ich mich sogar schon beschäftige, ist so dieses Beikost, der Start zum Essen. Woran erkennt man den richtigen Zeitpunkt? Mhm. Ich meine, ich habe einige Babyratgeber jetzt schon durchgelesen und das ist natürlich einfach ein Thema, was sich entwickelt. Gibt es da so richtig so, weil das ist auch sehr unterschiedlich, welches Buch man gerade liest oder wie man da gerade hört, wirklich so dieses Zeichen ab dem vierten Monat oder sobald es sitzen kann, wie siehst du das oder was ist da deine?
Also es gibt da ja allgemeine Empfehlungen von der WHO oder aber auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dass man auf keinen Fall starten sollte vor der 17. Lebenswoche und man empfiehlt tatsächlich zwischen Beginn des 5. Lebensmonats und Beginn des 7. Lebensmonats ein bisschen zu schauen, mal ein bisschen, wenn man auch merkt, das Baby ist interessiert, ein bisschen damit anzufangen.
Ja, ich habe von einer Freundin von mir gehört, die hat eine Tochter und die hat schon mit 4 Monaten, war die voll fasziniert von Essen und wollte immer hingreifen und sofort das haben. Und ihr Bub, also der ist eigentlich ihr älteres Kind, den hat das gar nicht interessiert. Also der war so, das ist so unterschiedlich. Gleiche Familie, 2 Kinder, komplett unterschiedlich, was Essen betrifft.
Auf jeden Fall, aber das sind halt wir als Individuen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass man da eine Empfehlung auf alle Kinder oder Altersgruppen drüber stülpen kann. Manche interessiert es wirklich einfach viel früher und manchen taugt es halt überhaupt noch nicht und die brauchen dann halt einfach ein bisschen länger. Und das ist halt auch vollkommen in Ordnung, gerade bei der Beikost, weil die Beikost ist ja gerade im ersten Lebensjahr eigentlich nur eine Ergänzung. Hauptnahrungsmittel sollte tatsächlich entweder die Muttermilch oder aber Säuglingsnahrung bleiben und dann eben angepasst an die Bedürfnisse, also wirklich situativ an die Familienverhältnisse. Wie essen wir? Und dann merkt man, glaube ich, relativ schnell, taugt es meinem Kind, dreht sie sich, wenn wir dann essen, immer wieder dazu und möchte irgendwie was greifen oder möchte auch gerne probieren. Ich glaube, das erkennt man dann relativ schnell, wenn es dann soweit ist, unter Anführungszeichen, oder wenn das Baby bereit ist.
Ja, voll. Ich war letztens brunchen bei einer Freundin, also es war eine große Mädelsrunde und halt auch mein Partner war auch mit und da waren halt ein paar Kleinkinder auch und eben auch ein Baby und dieses Baby war 7 Monate und ich glaube, ich habe noch nie so ein essensinteressiertes Kind gesehen. Wirklich, alles war super spannend und man musste halt ein bisschen schauen, weil die machen halt dieses BLW, das habe ich auch erst gelernt. Baby-led weaning.
Ganz genau.
Magst du vielleicht kurz auch erklären, was das ist? Weil für alle, die so wie ich komplett neu sind in diesem Baby-Universum.
Sehr gerne, sehr gerne. Also wir kennen ja diese klassische Breikost.
Ja.
Und vor ein paar Jahren ist dann irgendwie so aufgekommen BLW, also Baby-led weaning. Und da geht es hauptsächlich darum, dass die Kinder lernen, selbstreguliert zu essen und sehr, sehr selbstbestimmt auch. Und man kann halt Fingerfood anbieten. Es ist tatsächlich nichts anderes als frisches Fingerfood. Man muss da natürlich schauen, von der Größe, von der Konsistenz passt das.
Und 2 Finger breit, 2 Finger
also
schau, lang.
Schon super informiert.
Das war aber dann, weil ich den Kleinen auf der Schoß hatte und dann nichts falsch machen wollte, nicht, dass
sehr
der
gut.
Wieder da
ja,
stickt
ja,
oder so.
Verstehe ich total. Genau, und ja, und manchen Babys taugt das dann auch und genau, und wenn es die Eltern dann nicht stört, dass dann einmal eine Avocado und eine Schüssel Reis am Boden landet, dann ist es auch vollkommen cool.
Kennst du das? Ich habe letztens so einen richtigen Frühjahrs-Energieschub gehabt und den Wunsch, ich will komplett ausmisten und alles neu gestalten. Von neuer Deko für meine Wohnung über Notwendiges, wie einen neuen Geschirrspüler bis hin zu meinem Look.
Ja, das Gefühl kenne ich nur zu gut. Bei mir ist die Sehnsucht nach Balkonien auch gerade ganz stark und deswegen sind wir das Projekt Balkongestaltung jetzt angegangen.
Boah, wie schön. Der Sommer naht ja auch und ich habe letztens übrigens realisiert, dass ich in keinen einzigen Bikini mehr passe. Einen neuen Schreibtisch suche ich auch, also bei mir stehen wirklich viele Anschaffungen gerade
an. Ja, Leonie, dann solltest du unbedingt mal bei Otto reinschauen. Ich habe letztens so einen coolen Outdoor-Teppich, ein Sonnensegel und Grillzubehör bei Otto bestellt, damit die Balkonsaison bei uns wirklich starten kann. Und sehr süße Outdoor-Spielsachen für meine Tochter habe ich auch gefunden. Bei Otto findest du nämlich wirklich alles von Kleidung über hochwertiges Markenspielzeug bis hin zu Technik, Möbel und Sportequipment.
Boah, was für ein krass guter Tipp. Ich glaube, da muss ich auf jeden Fall auch wegen diesem Umstandsbadeanzug schauen. Glaubst du, haben die welche?
Auf jeden Fall. Otto hat wahnsinnig viel Auswahl und wie ich finde auch sehr, sehr schöne und vor allem qualitativ hochwertige Produkte im Shop. Kennst du eigentlich schon die App?
Nein.
Da kannst du nämlich auch gleich die neuen Frühlingsstyles entdecken und dich ein bisschen inspirieren lassen.
Tja, ich werde die mir gleich runterladen.
Unbedingt. Oder gehe auf ottoversand.at und entdecke alles für deinen Frühling. Seien es ausgefallene oder alltagstaugliche Styles, bis zu allem, was dein Zuhause schöner macht. Mit unserem Code 22088 kannst du jetzt übrigens 20% auf Mode, Bademode und Möbel sparen.
Say no more. Ich habe gerade den perfekten Badeanzug gefunden. Der Frühling kann kommen.
Hast du kannst du ein bisschen so die jeweiligen Vorteile von zum Beispiel Breikost, also wirklich der Brei an sich, so wie man das klassisch eben auch kennt, und diesen BLW, wir nennen das nur mal die Abkürzung, weil sonst ist es sehr lang, und Kann man eigentlich auch beide Ansätze kombinieren oder sollte man dann nur bei einem bleiben oder ist das verwirrend für ein Kind?
Nein, überhaupt nicht. Also ganz viele Eltern machen das heutzutage, viele Familien, die das einfach kombinieren, die das auch situativ entscheiden. Mhm. Beides hat natürlich Vor- und Nachteile. Der Vorteil, wenn du klassische Breikost gibst, ist, du kannst es selbst steuern. Das heißt, du siehst oder beziehungsweise auch kontrollieren. Das heißt, du hast ungefähr einen Überblick, wie viel hat mein Baby jetzt gegessen. Mhm. Du kannst dann auch gezielt zum Beispiel eisenhaltige Lebensmittel dazugeben und auch da die Dosis unter Anführungszeichen steuern. Der Vorteil bei BLW ist halt, es ist sehr selbstbestimmt und sehr selbstreguliert. Das heißt, das Kind nimmt und isst und wenn sie dann gar nicht mehr möchte oder was anderes greifen möchte, greift sie was anderes und das ist so ein bisschen auch die Neugier wecken. Also wie gesagt, hat beides seine Vor- und Nachteile und ja, ganz viele Eltern verbinden das auch, so wie es gerade passt und wie sie es brauchen.
Voll, ich finde es voll schön. Also ich finde auch dieses, also auch Essen anfassen und sich in Verbindung mit Essen sehr wichtig. Ich persönlich bin ja auch jemand, also aufgrund meines Kulturkreises auch jemand, die sehr viel auch noch mit Fingern gegessen hat, auch im Erwachsenenalter, wo das ein bisschen kulturell normaler ist, als jetzt so, sage ich mal, klassisch in Österreich. Ich finde, das macht man, hat man irgendwie so eine emotionale Verbindung noch mehr mit Essen oder so.
Total. Man spürt und greift die Textur und lernt dann, glaube ich, schon relativ früh, wie fühlt sich das an. Und
Es ist voll cool, aber eines der Risiken, die bei BWL ja auch oft genannt werden, ist das eben das der Verschlucken und da dann zu unterscheiden, was ist der normale Würgereflex und eine echte Gefahrensituation. Mhm. Weil ich habe das halt bei, ich nenne es jetzt BBF, ich möchte den Namen nicht nennen von den kleinen Superstar, aber da hat meine Freundin gesagt so, ah nein, da musst du nicht klopfen, weil mein Freund wollte klopfen, wie er sich verschluckt hat, nicht klopfen, er hat einen natürlichen Würgereflex, den würdest du unterbrechen dadurch. Ich meine, ganz ehrlich, meine Freundin ist eine absolute Supermama, muss ich mal auch sagen, die echt entspannt ist mit ihren Kindern. Ich glaube, ich hätte in der Situation schon 5 Herzinfarkte bekommen und hätte schon, glaube ich, die Erste-Hilfe-Übung ausgepackt, mit Kind auf dem Arm liegen und hinten drauf klopfen. Mhm. Woran erkennt man das? Und weil es ist ja schon, das macht halt zum Beispiel für, jetzt sage ich mal, First Moms, ist es schon etwas, was einen Angst machen kann.
Total. Also ist bei mir auch so gewesen als First Mom, so die ersten Male verschlucken, bin ich total irgendwie fast hysterisch geworden und habe voll hinten drauf geklopft. Aber es sieht oft, wenn sie sich laut verschlucken und husten, oft dramatischer aus, als es dann tatsächlich auch ist. Also beim BLW finde ich immer wichtig dazu zu sagen, also es gibt ja Studien, die belegen, dass das Risiko bei BLW irgendwie sich da zu verschlucken, dass die nicht ausgerechnet viel höher sind als sonst. Man muss halt gewisse Punkte beachten, also ein paar, unter anderem nennen wir es Sicherheitsvorkehrungen. Mhm. Das heißt, das Baby sollte schon aufrecht sitzen können. Es muss nicht zwingend frei und alleine sitzen, aber wenn das Baby festsitzt in einem Hochstuhl und den Kopf super gut kontrollieren und halten kann, dann ist schon mal die erste Grundvoraussetzung gegeben und du merkst auch, wenn das Baby bereit ist für BLW, wenn so dieser Zungen, wenn dieser Schiebereflex nachlässt. Das heißt, das ist ja, der Schiebereflex ist das Baby, es ist ein Schutzmechanismus, schiebt automatisch so das Essen raus. Und wenn der nachlässt, ist es auch ein Zeichen, dass du mit BLW anfangen kannst, theoretisch. Mhm. Und du musst dann halt natürlich immer beobachten. Natürlich, wenn das Kind rot wird und ganz still ist und du merkst ganz klar Atemnot, dann läuft was schief, dann ist was falsch. Okay. Aber wenn so dieser laute Würgereflex und dieses Husten, das ist auch ein Schutzmechanismus.
Ja. Ja. Es war im ersten Moment ein bisschen shocking, auch das zu sehen.
I feel it, ja.
Ich bin schon gespannt, wie das dann bei uns wird. Aber gibt es so typische Fehler generell, die man mit dem Beikoststart machen kann? Also zum Beispiel eben nicht darauf achten, dass das Baby gut sitzen kann schon, aber gibt es sonst welche Fehler?
Mal abgesehen von diesen Sicherheitsvorkehrungen, also es ist ganz stark die Haltung auch der Eltern. Also bitte macht euch keinen Druck. Es ist wirklich im ersten Jahr, wie ich schon gesagt habe, es ist wirklich eine Ergänzung zum Hauptnahrungsmittel und das ist ganz einfach Muttermilch oder Säuglingsnahrung. Und das Kind, das reguliert ja relativ gut selbst, was möchte ich, was kann ich, wie viel geht, habe ich keinen, also die haben ein relativ gutes Hunger- und Sättigungsgefühl auch, dass sie selbst gut steuern. Und man muss dem einfach nur Raum geben und Zeit geben. Also einfach keinen Druck machen und ganz entspannt. Das klingt jetzt, ich weiß, wenn man es so sagt und so leichter erzählt und gesagt, als dann tatsächlich umgesetzt. Also mir ging es ja auch so. Ich war ja dann wirklich schon emotional und ganz, oh mein Gott, was ist sie? Kriegt sie alles, was sie braucht? Aber einfach nur die Ruhe. Die nehmen sich Kinder tatsächlich, sie lernen zu essen und sie lernen oder sie nehmen sich automatisch, was sie brauchen. Der Körper macht das schon sehr gut.
Und jetzt eine vielleicht ein bisschen doofe Frage auch. Wenn ich merke, okay, mein Kind isst sehr viel schon im ersten Babyjahr, also es ist voll intuit und fängt dann nicht mehr, will dann nicht mehr so viel gestillt werden oder Fläschchen, was man sich entscheidet. Zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach als Beispiel Stillen. Gibt es da dann irgendwas, soll ich dann das Essen reduzieren oder einfach so lassen, weil das passt dann für den Kleinen, die Kleine?
Na, es passt. Also wie gesagt, die Kinder, die nehmen sich ja, was sie brauchen und solange man während der Beikost oder zur Beikost immer noch Säuglingsnahrung oder Muttermilch gibt, dann ist es ziemlich, ziemlich ausgewogen.
Okay, spannend. Generell Lebensmittel im ersten Jahr, da ist ja auch von bis alles Mögliche. Also ich habe ja schon die Muttermafia kennengelernt in diesem Bereich.
Okay, tell me more.
Ja, also wo wirklich gesagt wird, gar keinen Fall Salz, Zucker oder irgendwas, der natürlich super tabu, aber wo halt teilweise in den Kommentarspalten von manchen anderen Mamas es echt abging. Aber welche Lebensmittel würdest du wirklich sagen, okay, die im ersten Lebensjahr sind wirklich tabu und ja, wie kann man auch zum Beispiel potenzielle Allergene, mit denen umgehen?
Also ganz klar, tabu ist, auf das würde ich auf jeden Fall verzichten, sind Nüsse, weil die einfach groß sind und hart sind und da die Verschluckungsgefahr einfach enorm groß ist. Dann sollte man Honig im ersten Lebensjahr auf jeden Fall vermeiden, weil der Honig, der kann Sporen enthalten und da kann es fürs Baby relativ gefährlich werden. Also kein Honig, keine Nüsse. Und bei Zucker und Salz sehe ich das immer so, you do you and I do. Wie? Sagt man so? Genau. Nur wenn es zu stark gesalzen ist oder zu überzuckert und zu viel raffinierter Zucker, dann würde ich auch darauf verzichten.
Ja, ich habe das mit dem Honig, war sehr lustig. Hier kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Wie ich der Sina erzählt habe, dass ich schwanger bin, hat sie mir sofort den Tee mit Honig verwehrt, bis ich ihr gesagt habe, das ist für Schwangere okay.
Ja, aber automatisch als Mama wahrscheinlich in ihrem Kopf in noch ihrem so Kopf kein noch Honig. Und ja.
Es war sehr, sehr lustig, aber voll spannend, auch mit den Nüssen, das macht voll Sinn. Also bei dem kleinen Superstar, das Baby, was ich da betreut, ich war für den Brunch, habe ich mich halt das Kind geklammert wie eine Wahnsinnige. Die essen viel Avocado, weil es einfach leicht auch zu matschen ist und so.
Ja.
Das heißt einfach auch schauen, was sich vielleicht für das Kind noch in der Haptik, du hast vorhin nämlich auch Reis gesagt, ist
genau.
Das nicht vielleicht gefährlich mit dem Körnchen?
Ja, das war ein bisschen so zu schnell, das ist sehr aufmerksam. Ich habe es mir in dem Moment gedacht, Reis war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel.
Alles
aber
gut.
Es ist mir gerade nichts eingefallen. Genau, die Haptik, wie hast du gemeint? Zwei Finger breit und ein Finger lang, oder?
Genau,
Ganz genau. Also schauen einfach, dass auch Lebensmittel gescheit zum Halten gehen und gut geschnitten sind und
ja, und halt vielleicht auch was man so zermatschen kann.
Ja, auch sehr gut, auch gut für die Motorik und so fühlen sie, oder? Also das ist so ein bisschen so der Tastsinn auch und dann spüren sie mal, okay, so fühlt sich das an und
Ich finde es voll spannend, weil, wie du auch schon gesagt hast, es landet ja auch sehr viel am Boden. Da ist es von sehr großem Vorteil, wenn man einen Hund hat zum Teil.
Ja,
das
voll.
Das habe ich nämlich gesehen bei dem Brunch, habe ich mir gedacht, so, der Hund hat definitiv ein paar Kilos mehr, als so, wie ich ihn letztes Jahr noch gesehen habe.
Natürlicher Staubsauger, oder?
Ja, ich glaube, meiner freut sich auch schon darauf.
Das ist schön.
Ich glaube, das ist dann die Phase, wo dieses Baby vielleicht akzeptieren wird. Aber eine Frage, die halt natürlich auch groß immer im Raum steht, vor allem bei dem beim Brei. Ich verwechsel heute dann Bei und Brei.
Brei.
Das sind doch zwei sehr ähnliche Wörter. Da gibt es ja die eine Fraktion, unbedingt alles selber kochen und andere sagen so, bitte macht euch das Leben nicht schwerer, fertige Gläschen sind eine gleichwertige Alternative. Was sagst du? Was ist so deine Expertenmeinung?
Auch da sage ich wieder you do you and I do me, weil auch die industriell hergestellten Breis, die werden ja unter massiven Bedingungen und Regelungen produziert. Also
Sina, ich bin gerade echt überfordert mit der Erstausstattung fürs Baby. Kinderwagen habe ich schon drei angeschaut, Trage, Federwiege und dann denke ich mir, am Ende steht das vielleicht alles nur bei uns herum. Und gleichzeitig habe ich das Thema Ausleihen ja schon auf Instagram angesprochen und ungelogen, mir haben so viele Stroll-Me empfohlen. Ich war richtig überrascht.
Das wundert mich gar nicht. Bei uns war es am Anfang ja ähnlich und genau deshalb finde ich dieses Konzept auch so super, weil gerade wenn so viele aus deiner Community das schon nutzen, ist das ja einmal ein extra Vertrauensbeweis, oder?
Voll. ich war dann auch richtig happy, als wir mit Stroll.me angeboten bekommen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil das für mich voll Sinn macht. Ich will mir halt einfach auch nicht alles kaufen, nur dass es dann halt in ein paar Monaten, vielleicht sogar nur Wochen oder Tagen, wieder einfach nur herumsteht und nicht genutzt wird.
Eben, und genau da setzt Stroll.me an. Du kannst Kinderwagen, Kinderfahrräder, Federwiegen und alles, was man für Babys und Kleinkinder braucht, einfach mieten statt kaufen. Neu oder pre-loved, alles professionell überprüft und aufbereitet. Und du nutzt es genau so lange, wie du es brauchst und musst dir um nichts kümmern.
Das ist halt genau das, was ich suche. Flexibel bleiben und trotzdem eine gute Qualität haben. Aber sag mal konkret, weißt du, wie viel so eine Federwiege ungefähr kostet?
Ja, weil wir haben ja eine gekauft. Also neu zahlst du für ein komplettes Set mit Motor und Gestell schon mal mehrere hundert Euro. Bei Stroll.me kannst du eine Federwiege aber schon ab 25,70 Euro im Monat mieten. Das ist deutlich entspannter und du sparst dir auch den ganzen Stress mit Weiterverkauf und Lagerung.
Das ist echt ein Unterschied. Und ich habe auch gesehen, man kann sogar Kinderwagen mieten.
Ja, sogar so Premium-Kinderwagen. Und das Beste, Reparaturen oder Austausch, das übernimmt alles Stroll.me. Also normale Abnutzung ist im Preis schon inkludiert.
Du kennst mich, ich liebe ja sowas. Das fühlt sich einfach so viel sinnvoller für mich an. Und ich habe nicht das Gefühl, dass in dieser Wohnung sich alles anhäuft.
Ja, total. Das verstehe ich sehr gut. Wenn du es auch mal ausprobieren möchtest, den Service von Stroll.me mit unserem Code MAMAGEFLÜSTER50, bekommst du 50% Rabatt auf den ersten Mietmonat. Den Link und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes.
Das wird, glaube ich, wirklich mein Go-To für die Erstausstattung.
Und auch wenn man selber kochen möchte und sich das sich quasi die Arbeit antun möchte, warum nicht? Man kann auch gut mischen. Also wichtig ist, glaube ich, nur, dass es wirklich ausgewogen ist. Also wenn das Baby jetzt jeden Tag nur dreimal am Tag Brei bekommt und kein frisches Obst und kein frisches Stück Gemüse oder so dazu bekommt, dann wird es schon schwierig. Aber bin immer so Balance is key, und wenn man auf die Ausgewogenheit schaut und achtet, dann kann man auch da nicht viel falsch machen.
Ja, ich finde das nämlich auch irgendwie, ich fand das irgendwie auch ein bisschen so, die Fraktion, die selber kocht, das ist ja voll schön, aber manchmal geht es halt einfach nicht aus. Und ich meine, ich habe das wunderbare Glück, einen Thermomix zu Hause zu haben, der macht das Leben schon etwas leichter. Ich habe nämlich, ich muss ehrlich sagen, auch in der Schwangerschaft gemerkt, so, es hat schon seinen Vorteil, dieses Gerät, weil man muss nicht so viel riechen.
Ja, das stimmt.
Und ich habe mir dann auch geschaut, so, es gibt ur viele Breisachen auch und das macht es halt irgendwie leichter, das vielleicht dann auch einzufrieren oder so. Wie sagst du, das ist vielleicht so mal eine Nebenfrage, so Vorkochen für Kleinkinder, also für Babys?
Habe ich zum Beispiel auch gemacht. Also ich habe sehr stark gemischt, weil ich halt auch nicht immer die Zeit oder oft auch nicht wirklich die Muße hatte, mich da jetzt hinzustellen und dann irgendeinen Orgenbrei, wo alles drinnen ist, zu kochen. Aber wenn ich dann mal was gekocht und püriert auch habe, ich hatte damals noch keinen Thermomix, ich habe das wirklich noch mit dem Pürierstab gemixt und habe das dann auch voreingefroren. Ich habe das richtig gern gemacht bei Gemüsepreis oder aber auch bei Obstpreis. Und dann habe ich das am Abend zum Beispiel unter den Abendbrei gemixt. Und das war super, wenn du da frische Heidelbeeren gemixt runter rührst oder Erdbeeren oder was du halt gerade machst und zu Hause hast. Perfekt.
Ja, und was vielleicht auch gerade in Saison ist. Genau. Also es ist ja auch ein bisschen, wann das Kind geboren wurde oder wird von dem Alter ein bisschen abhängig. Eine Sache, du hast es schon oft gesagt, Stillen und Flasche ist weiterhin die Hauptnahrung. Aber was tue ich, wenn ich merke, okay, mein Baby isst gar nicht oder kaum? Einfach dann weitermachen und schauen, dass es einfach das Interesse bekommt? Oder wie kann man vielleicht auch dieses Interesse an Essen wecken?
Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich glaube, es kommt auch das mit der Zeit. Manche sind, so wie du gesagt hast, 4 Monate oder wie alt war das Baby, mit 4 Monaten total interessiert, wirklich im Essen, und manche halt erst mit 12 Monaten. Wenn es dann danach wirklich noch immer nicht da ist und wirklich Brei verweigert und auch Beikost verweigert, dann würde ich schon zum Kinderarzt gehen oder vielleicht ein bisschen früher, wenn man sehr besorgt ist. Mhm. Aber grundsätzlich, jedes Kind hat sein eigenes Tempo.
Sehr schön. Danke dir vielmals für den ersten Teil. Jetzt alles rund um das Baby mal abgeklärt. Und wir switchen jetzt gleich mal zum Thema Kleinkind. Da wird es ja dann komplizierter, weil wir kennen alle Toddler. Sie sind süß, aber auch anstrengend. Ich war ja letztens auf einer Feier auch, wo mehrere Toddler unterwegs waren. Es hat auf jeden Fall einen starken Lautstärkenpegel gegeben und auch der ein oder andere Satz ist gefallen, nein, das will ich nicht, das mag ich nicht, und Essen ist ein bisschen schwieriger.
Ja.
Warum werden die plötzlich auf einmal so wählerisch?
Also das dass dieses Mysterium nennt sich Neophobie, das heißt die Abneigung vor Neuem, und das ist alles ganz normal und fängt an im Alter von circa 2 Jahren. Ja. Das heißt, du kannst ein Baby haben, das alles gegessen hat, und du hast vielleicht gedacht, what Jackpot, jetzt, also ich habe kein Picky Eater Kind, die mag alles, es ist ureasy, und wenn es dann 2 wird, kann sich alles ändern von heute auf morgen, ganz genau. Also das ist tatsächlich auch evolutionsbedingt, dauert circa so bis zum 6. Lebensjahr, alles so dazwischen. Kannst du alles haben, Phasen, wo dir der Brokkoli um die Ohren gehauen wird, bis hin zu Phasen, wo der Brokkoli dir aus der Hand gerissen wird. Also es ist, ja.
Ich finde es so lustig, weil das war eben im Zuge dieser Feier, da war eine 4-Jährige, eben 2-Jährige, und die 2-Jährige, wie sie gekommen ist, wollte halt am Anfang gar nicht essen.
Ja.
Und erst, wie sie sich wirklich so auch an die Leute akklimatisiert hat, hat sie dann ganz still ihrer Mama einzelne Komponenten gesagt, die sie essen mag.
Ja.
Aber dann hat sie es trotzdem nicht gegessen. Und ich habe mir gedacht so, lustig, spannend. Dann hat sie es irgendwann mal ein bisschen genommen. Aber es heißt, also ich glaube, manche Eltern sind ja dann schon ein bisschen verzweifelt.
Ja.
Wie würdest du sagen, wie man, weil es ist ja nicht nur immer das Essen an sich, sondern auch, auch die Emotionalität, die dahinter steckt.
Ganz genau.
Wie geht man mit so einem Stress dann um, wenn man merkt, okay, das Kind, wie du sagst, Brokkoli fliegt einem um die Ohren.
Also ein großer Tipp, den ich habe für alle Eltern, die vielleicht glauben, sie haben Picky Eater zu Hause oder wo Lebensmittel abgelehnt werden, anbieten, anbieten, anbieten. Das braucht manchmal wirklich bis zu 15 Mal, 15 Krass. Wiederholungen, dass du den Brokkoli wieder, nehmen wir wieder das Beispiel, anbietest, bis der vielleicht akzeptiert wird. Mhm. Also anbieten und diese Gewohnheit, das steigert tatsächlich die Akzeptanz.
Und wirklich einfach nur anbieten oder einfach auch selber essen dann? Oder?
Natürlich auch Vorbildwirkung, gut, dass du das sagst. Ja, das ist, spielt natürlich ganz stark mit. Die Kinder beobachten ja ganz, ganz stark, auch schon vor 2, schon in jungen Jahren, und die machen ja quasi nach, also die imitieren uns, ja. Und wenn die sehen, wie wir da in den Salat reinhauen und total ausgewogen und gut essen, dann kennen sie es vielleicht gar nicht anders, und das ist für sie selbstverständlich.
Mhm.
Und ja, anders auch ein Negativbeispiel.
Ja, ich muss dazu sagen, eine kleine Anekdote aus meiner Kindheit. Mhm. Meine Mama erzählt immer super gerne, dass ich im Sommer, wie ich 2 war, nur 2 Nahrungsmittel gegessen habe, Tomaten und Pfirsiche. Und mein Glück war anscheinend, dass es in Italien, wo wir auf Urlaub waren, beides in sehr großen Mengen gab. Und sie hat gesagt, so, das war auch der Sommer, wo ich meinen Babyspeck verloren habe, weil ich einfach wirklich mich nur davon ernährt habe. Ich war eine mega picky Eaterin.
Okay.
Jetzt bin ich die größte Esserin der Welt. Also ich liebe Essen, aber ich habe als Kind auch in späterer Folge echt nur Butterbrot essen wollen. Einfach Essen war für mich nicht sehr interessant. Und deswegen, ich glaube, meine Eltern haben dann auch irgendwann mal das sein lassen. Sie haben so für sich gekocht.
Ja.
Aber es gab halt kein, ich sage jetzt mal, kein Zwingen, dass ich essen muss. Dann habe ich halt ein Butterbrot bekommen. Findest du, dass es eine gute Erziehung gewesen, was das betrifft?
Ja, ich glaube, darin liegt tatsächlich das Geheimnis, und ich verrate, was bei mir war es nicht anders. Und nur bei mir waren es nicht die Tomaten und die Pfirsiche, sondern die Tomaten und die Fischstäbchen. Also ich dürfte offen eine Phase gehabt haben. 3 Fischstäbchen, das war das absolute Maximum. Ich war immer ein sehr zartes, kleines Kind. Ja, meine Eltern haben sehr normal gegessen, also sehr ausgewogen, auch aus 2 verschiedenen Kulturkreisen. Das heißt, ich bin relativ früh auch in Berührung gekommen mit so der Kärntner Küche, aber auch asiatischer Küche.
Ja.
Und jetzt, ich liebe essen.
Ja.
Und jetzt sehe ich das oder habe es halt gesehen bei meiner Tochter, als sie so klein war, eben, oh Gott, die isst nur beige. Es waren wirklich Nudeln, Chicken Nuggets und vielleicht ein Mais, weil der war ein bisschen süß. Also das war wirklich, und ich verstehe jeden, der da emotional wird und sich dann auch Sorgen macht, aber es kommt. Man muss da wirklich den Druck rausnehmen, und das hat mir halt jetzt an deiner Anekdote gefallen, und so hat es, glaube ich, auch meine Mutter gemacht, die dann irgendwann gesagt hat, na, es wird schon kommen, und die war da sehr zuversichtlich. Das ist auch eine Krankenschwester, die hat vielleicht auch ein bisschen einen medizinischeren Background dazu gehabt und daher diese Zuversicht, und es ist gekommen.
Ja, ich finde es voll spannend, weil ich glaube, man muss schon ein bisschen auch vorsichtig sein, was man auch schon in so jungen Jahren Kindern da vorlebt oder auch diesen Druck aufbaut, weil man darf nicht vergessen, das sind ja auch die Bausteine, die später auch, und ich meine, das ist der schlimmste Fall der Fälle, zu Essstörungen führen kann. Weil dieses übertriebene Emotionale beim Essen ist ja nicht gut. Es muss ja auch dieses Hungergefühl gelernt werden, und das ist zum Beispiel etwas, wo ich ehrlich sagen muss, ich hatte mein Glück, dadurch halt immer ein ganz gutes, sage ich jetzt mal, Sättigungsgefühl, Hungergefühl. Ich konnte damit immer gut umgehen und habe jetzt nicht dieses emotionale Essen, wie viele das als Thema haben.
Ja.
Und ich glaube, das kommt schon sehr stark davon, dass ich da sehr frei sein durfte. Ja. Wo ich nicht frei sein durfte, war damals in der Volksschule, da musste ich essen.
Okay.
Und ich mochte keine Kartoffeln und keinen Fisch.
Okay.
Und ich war in einer Klosterschule. Was gab es freitags?
Und Kartoffeln und Fisch.
Ja, natürlich.
Ja, ja,
das
ganz
war
schlimm.
Die Hölle. Also ganz das schlimm. War nicht ganz, ganz schlimm. Und das hat lange gedauert, bis ich mich an, ich glaube, ich war 20, wie ich meinen ersten Fisch dann wieder gegessen habe.
Okay.
Und das war dann auch Sushi.
Okay. Also, okay, dann ja. Ganz speziell sogar oder vielleicht ja. Auch neutral, weil ja Sushi, glaube ich, eher vom Geschmack her sehr neutral ist und nicht sehr fischig ist. Ja,
ja, aber das hat mich so geprägt.
Ja,
es ist krass, was man da eigentlich Kindern auch aufbürdet.
Total, total.
Aber du hast es vorhin gesagt, 15, 17 Mal neue Lebensmittel anbieten.
Richtig.
Oder halt den immer gleichen Brokkoli.
Ja.
Aber wo findest du es eben durch diese gesunde Balance zwischen dem Dranbleiben, von dem du auch geredet hast, und diesen Druck vermeiden, wie unsere Eltern das anscheinend auch sehr richtig gemacht haben. Also ja, aufgeben sollte man vielleicht nie, aber wie würdest du sagen, wie man da diesen Balance für sich selber findet und ruhig bleibt?
Also wenn man sich zu viele Sorgen macht, ich kann jetzt wieder aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, wenn man sich zu viele Sorgen macht und jeden Abend irgendwas Frisches kocht, das das Kind nicht möchte, ich habe es natürlich immer wieder probiert, ich habe nicht sofort was angeboten und ich habe es ja auch auf den Teller gegeben und ich hab dann gemerkt, na, das wird nichts, habe mir zu viele Gedanken gemacht und dann hat sie halt irgendwas anderes bekommen. Ich habe nie extra gekocht, also das könnte ich als persönlichen Tipp auch mitgeben, nie extra kochen, aber ein Butterbrot geht immer.
Ja.
Und das hat ja dann bei dir offenbar auch funktioniert.
Ja.
Und dann hat es halt bei uns oder bei ihr auch ein Butterbrot gegeben.
Ja, ich will ja nichts sagen. Ich habe auch meine damals, ich hatte einmal in der Woche, sind meine Eltern, oder nicht, ich weiß nicht, ob es einmal die Woche war, aber sie sind einmal die Woche ausgegangen und da gab es eine Babysitterin und die habe ich bestochen, dass sie mich zu McDonald's bringt.
Oh.
Aber ich wollte eigentlich nur zu McDonald's wegen dem Spielzeug und sie hat es dann gegessen. Also, das ist auch so eine Anekdote, wo meine Mama immer sagt, so, sie hat mir dann noch das Butterbrot gespielt und ich war eine halbe Stunde später bei Mackie und sie hat sich immer gewundert, warum so Mackie-Tüten bei uns zu Hause sind.
Woher kommen die?
Ja, aber sie hat immer gedacht, dass die Babysitterin das sozusagen mitgebracht hat.
Ah, okay.
Aber das ist ja sowas, wo viele auch sagen, nein, absolutes No-Go, Fast Food. Ich meine, bei kleinen Kindern verstehe ich es voll.
Ja.
Ich war ja damals schon etwas älter, ich war schon in der Volksschule. Aber wo würdest du sagen, wo sind die Grenzen? Weil sie wären damit, vor allem im urbanen Raum, sage ich jetzt mal, ständig konfrontiert.
Richtig. Es wird immer Kinder geben und so ist das auch bei der Jause und das habe ich auch ganz oft erlebt. Es wird immer Kinder geben, die was anderes essen, die zu Hause was anderes zum Essen bekommen, die vielleicht mehr Fastfood bekommen. Manche kennen es dann gar nicht. Sie sehen es dann eh bei den anderen. Also ich halte nichts von strikten Verboten, weil alles, was man verbietet und nicht zeigt oder wirklich da restriktiv ist, das wird interessant.
Ja.
Das taugt ihnen dann natürlich, dann wollen sie, dann machen sie es vielleicht heimlich oder testen heimlich und ja.
Würdest du da auch sagen, das ist das Gleiche mit so Zucker, weil ja doch auch schon ab 2 im Toddleralter fangen ja schon die Geburtstagsfeiern an.
Ja.
Wie viel Zucker ist da realistisch vertretbar und wie gelingt da auch so der bewusste Umgang damit, ohne irgendwie eben, wie du sagst, diese kompletten Verbote oder auch immer dieses, na, das ist jetzt eine Ausnahmewahl. Wo sagst du da?
Also es gibt ja auch da eine Empfehlung von der WHO und die Empfehlung bei Kindern und Kleinkindern ist, dass der Anteil des freien Zuckers in der Gesamtenergiezufuhr des Tages nicht höher als 10% sein sollte, bestenfalls sogar bei 5%. Freier Zucker ist der zugesetzte Zucker. Und das spürt man halt im Alltag gerade eben bei Energy, nicht Energy, das ist das falsche Beispiel, aber bei Softdrinks oder eben bei süßen Fertigprodukten und so weiter. Ich glaube, auch da muss jeder so seinen Weg finden und es ausbalancieren. Und da wiederhole ich mich, ich halte halt nichts von strikten Verboten. Ich glaube, man sollte schon schauen, dass der Zucker nicht immer zugänglich ist, frei. Aber man kann sie ja fix einplanen, zum Beispiel als Nachspeise oder in der Jausenbox irgendwas Kleines Süßes, wenn es erlaubt ist. Weil mittlerweile erlauben Schulen oder Kindergärten das ja auch nicht, dass das mitgegeben wird. Aber so, dass sie es kennen und sie wissen, sie könnten jederzeit, also so, dass sie nicht irgendwie so das irgendwann einmal kompensieren müssen, weil ich glaube, dann wird es dann schwierig.
Diese Zuckersache oder sagen wir Süßigkeiten sind ja auch oft eine Belohnungssystem.
Ja.
Also es ist ja oft ein Belohnungssystem dahinter. Würdest du sagen, da sollte man lieber so andere Snack-Alternativen etablieren oder einfach sagen, hey, dieses regelmäßige Süßigkeiten, wenn das halt kontrolliert ist, geht zu irgendeiner Zeit? Also
ich finde generell Essen, Lebensmittel eben als Erziehungsmaßnahme oder als Belohnung sehr, sehr schwierig, gerade bei Zucker, weil das steigert ja natürlich den Wert des Zuckers. Mhm. Wenn du jetzt brav bist, bekommst du den Zucker von mir. Na, was werde ich mich anstrengen und immer brav sein und dann immer mehr bekommen? Also ich glaube, das ist so ein bisschen nicht ganz so richtig, auch für zukünftig dann, weil sie verbinden ja damit eine Wertigkeit, eine gewisse.
Und ja, wenn der Zucker,
genau, wenn der Zucker wertfrei bleibt.
Ja, ich finde es voll interessant, weil ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich auch die Fragen zusammengeschrieben habe, wie das bei mir war. Und mir ist einfach aufgefallen, dass zum Beispiel in meinem Haushalt, wo ich aufgewachsen bin, meine Eltern haben nie Süßigkeiten zu Hause gehabt. Also nie. Und wenn es was Süßes gab, dann waren das zum Beispiel Kuchen oder Torten, die selbst gebacken waren. Oft halt, wenn wir die Oma besucht haben in Oberösterreich. Ja. Bei der Oma, da galten sowieso andere Regeln, dazu kommen wir noch vielleicht. Aber so zu Hause gab es das nicht. Aber zum Beispiel zu Weihnachten, Ostern oder halt Geburtstagen gab es halt schon so das klassische Gummizeug, die klassischen Snacks, die man so kennt. Würdest du sagen, wenn man halt einfach ein Haushalt ist, der einfach keinen Zucker so im, also sagen wir Süßigkeiten, mit Zucker ist ja in sehr vielen Produkten, aber keine Süßigkeiten hat, soll man das einfach weiterführen oder sollte man für das Kind schon eine Naschlade haben und so, dass sozusagen schon einen, es wäre möglich?
Also ich glaube, da scheiden sich die Geister, deswegen möchte ich hier keine Empfehlungen oder Inputs irgendwie aussprechen. Ich kann wirklich nur davon sprechen, wie ich es für uns gemacht habe. Also meine Tochter durfte natürlich bei solchen Anlässen Zucker essen. Es gibt auch Eltern, die machen es ganz anders. Die bieten es ihnen immer an. Das heißt, die Exposure ist zu 100% da. Die haben eine Naschschüssel sogar am Tisch. Und von all diesen Eltern, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die das ausprobiert haben und gemacht haben, gibt es kein Kind, das irgendwie übermäßig Süßigkeiten isst, weil sie immer zugreifen konnten, wann immer sie wollten.
Ja, okay.
Aber das muss natürlich, wie gesagt, jeder für sich selbst entscheiden, ob zu Anlässen, ob überhaupt nicht und nur Zuckeralternativen oder natürliche Alternativen oder eben eine Naschschüssel am Tisch.
Ja, es ist ein schwieriger Weg, den man für sich selber auch entscheiden muss.
Total.
Aber ein Beispiel, ich habe es ja schon genannt, bei der Oma galten andere Gesetze.
Ja.
Man kennt es ja. Man hat oft vielleicht auch als Vollzeit berufstätige Person oder Vollzeit berufstätige Eltern, besser gesagt, nicht immer die Zeit, vielleicht die komplette Care-Arbeit alleine zu machen. Das heißt, vielleicht werden Großeltern auch mit eingespannt. Und wenn es dann die Oma und der Opa immer gut meinen und immer das Marmelade-Butterbrot schmieren oder das, sagen wir jetzt, das süße Croissant vom Bäcker mitnehmen, wie würdest du vielleicht auch sagen, so hey, wie kann man anderen Bezugspersonen einfach auch respektvoll erklären, hey, wir wollen eigentlich nicht so viel Zucker in unserem Alltag haben?
Man kann es natürlich erklären und versuchen. Ich weiß auch von Geschichten und aus Erfahrung, dass es oft nicht so umgesetzt wird und dass Großeltern dann irgendwie dann doch es anders machen, weil sie sich denken, ma, schad ja nix. Und dann
früher hat es auch, auch so.
Ganz genau. Und als Eltern hätten sie es aber wahrscheinlich nicht gemacht, sondern haben es auch unseren Großeltern wahrscheinlich gesagt, bitte pass auf mit dem und dem. Einfach ganz klar kommunizieren. Wir haben das so, es wäre toll, wenn.
Ja.
Und auch da muss jeder wieder seinen Weg finden. Und ob die es dann umsetzen oder nicht. Also ich bin ja auch relativ früh wieder arbeiten gegangen nach meiner Tochter und meine Mutter, also die war wirklich meine absolute Schütze, die war mein Dorf oder unser Dorf. Und da hat auch meine Tochter vom Kindergarten abgeholt, war dann zu Hause bei ihr. Werde ich nicht sagen, bitte gib ihr nie wieder irgendetwas. Also man muss für sich selbst da auch einen Weg finden, der sich gut anfühlt, wo man sich denkt, das ist auch fürs Kind gut und dann klare Kommunikation.
Ja, ich finde, das ist halt, ich glaube, dass Kinder ja ihre, also zum Beispiel für mich war das als Kind, wenn ich mich zurückerinnere, schon klar, okay, bei der Oma, ich meine, in späterer Folge gab es dann zum Beispiel Milchschnitten oder Kinderpinguin. Und das war mir schon, also ich durfte dort Vollgas naschen und, aber es wurden auch immer Apfelspalten und Co. serviert. Also es wurde sozusagen ein Mix immer angeboten. Aber mir war klar, dass diese Regeln nur dort gelten und zu Hause bei der Mama andere.
Ja.
Aber es ist halt, ich glaube, da viele sind ja dann schon sehr vorsichtig auch, dass das nicht eben zu viel Zucker wird, weil Zucker, einfach viel Zucker ist auch nicht besonders gesund, muss man leider auch dazu sagen. Aber dass das dann auch oft ein Streitthema am Familientisch wird. Also da heißt einfach versuchen, das trotzdem
so klar wie möglich zu kommunizieren von Anfang an und auch wirklich versuchen, den Eltern oder Schwiegereltern klar zu machen, das sind unsere Regeln, unser Kind kennt das so. Es ist okay, wenn du ihr weiß ich nicht, ein Stück, kleines Stück Schokolade gibst, wenn du sie vom Kindergarten abholst, aber bitte lass es dann dabei bleiben, wenn das ist, wofür du stehst.
Ja.
Aber das muss auch jede Familie für sich selbst persönlich ausmachen.
Ja, ich glaube manchmal…
Ist schwer.
Ich meine, ich sehe das ja, zum Beispiel ist es ein blödes Beispiel, dass ich mit meinem Hund komme, aber meine Mutter gibt meinem Hund viel mehr Leckerlis.
Mhm.
Und ich kann nicht so oft noch erklären, so, lass das ist nicht gut für ihn. Das wird es nicht machen. Und dann habe ich letztens mit meiner Hundetrainerin auch darüber geredet und sie gesagt, so, der Hund realisiert das schon.
Schon.
Dass er das, der weiß schon, ja. Das geht bei sozusagen seiner
bei
Oma.
Bei ihr ganz genau, aber bei dir nicht und da genau. Gelten dann andere Regeln. Und ja. Das war bei mir in der Kindheit zum Beispiel ganz genauso. Meine Großeltern hatten eine Naschschublade, sind ja in Kärnten zu Hause und ich war in den Sommerferien immer einen Monat dort und ich habe schon sehr wohl gewusst. Aber mein Opa hat mir jeden Vormittag zwischen 10:30 und 11 Uhr immer einen Obstteller gebracht. Also ich glaube, es ist dann schon so eine natürliche Ausgewogenheit da gewesen. Ja. Also,
und bei mir war es immer am Nachmittag, bevor Reich und Schön begonnen hat meine Oma die Apfelspalten gebracht und halt Weintrauben oder was halt auch gerade so Dings war. Und mein Opa zum Beispiel hat mir Bärensträuche im Garten angebaut. Also da mit dem war ich dann…
Pflückbeeren, das ist schön. Ach, das ist schön.
Das macht voll viel Spaß als Kind.
Voll.
Zum Beispiel, ich liebe Stachelbeeren. Ich habe nie wieder so gute gegessen wie dort. Aber das macht ja auch schon Spaß, weil das ist ja auch süß und das gesünder, sozusagen. Ja, aber wir kommen wieder zurück zu den Eltern, bevor wir da die Großeltern hier bashen. Das wollen wir natürlich nicht, die sind nämlich auch wichtig. Wie entsteht generell bei Kindern eine gesunde Beziehung zum Essen und was sind da zum Beispiel typische Fehler, die man machen kann? Oft macht man sie ja sehr unbewusst, aber erschwert sich vielleicht dann in späterer Folge da einiges.
Wir haben schon vorhin gesprochen über die Vorbildwirkung der Eltern. Die Kinder imitieren uns ja, sie kopieren ja, was wir tun. Das, was wir ihnen zeigen, ist ja oft der Hauptteil von dem, was sie an sozialem Verhalten in ihrem Umfeld sehen. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt selbst Schwierigkeiten haben mit unserem Körper, uns zum Beispiel nicht akzeptieren können und das dann vielleicht vor den Kindern auch laut sagen, dann haben sie das zum ersten Mal schon vielleicht im schlimmsten Fall in früher Kindheit gehört. Und dann wird es nicht weit sein, bis sie auch sich selbst kritischer sehen. Und
ja, das finde ich voll interessant, weil ich dadurch durch meine psychotherapeutische Ausbildung mich mit dem Thema Essstörungen ja auch auseinandersetze. Und da ist ganz oft auch, dass man schon einen, auch schon sieht, zum Beispiel, wo leider halt auch, es ist halt oft mit den Müttern verbunden. Also es ist jetzt nicht so, dass die Mütter schuld sind, das möchte ich auf gar keinen Fall hier sagen, sondern einfach, dass halt einfach die Frauen generell, diese Diätkultur wird mehr auf Frauen verlagert. Und deswegen steckt das ja in uns allen sehr viel mehr drinnen. Und das ist halt schon, wo Haushalte sind, wo viel Diät gehalten worden ist, auch schon noch tendenziell Schwierigkeiten haben. Das ist halt schon mal generell ein nicht so gesundes Essverhalten am Tag.
Oder auch kein gesundes Essumfeld eigentlich, oder? Also kein gesundes Ernährungsumfeld.
Ja, wo halt viel auch der Körper bemängelt wird, viel gesagt wird, das kann ich nicht essen.
Es ist schon zu spät, ich sollte jetzt nicht das essen. Ganz genau.
Ja, also da muss man wirklich auch für sich selber vielleicht schauen und eine gute Beziehung für sich selber wieder aufbauen zu dem Essen.
Ja.
Ich habe es heute schon gesagt, mit dem klassischen Teller aufessen müssen. Bei mir war es in der Klosterschule etwas strenger. Diese Regeln würdest du natürlich, nehme ich jetzt mal an, nicht empfehlen, aber zum Beispiel, gibt es schon so Regeln, die du sagst, die man machen sollte, wie zum Beispiel feste Essenszeiten oder sagst du, das sollte man auch flexibel gestalten? Oder?
Nein, also feste Essenszeiten bestenfalls gemeinsam mit der Familie am Tisch. Ich weiß, das ist im Alltag nicht immer möglich. Die helfen auf jeden Fall dem Kind auch zu lernen, zu steuern. Wann habe ich Hunger, wann bin ich satt? Ganz genau. Und ich würde auf jeden Fall auch da den Druck rausnehmen. Also wirklich, ich weiß, an vielen Familientischen herrscht absoluter Frust, weil eben Kinder nicht das essen, was gekocht wurde oder bestimmte Vorlieben haben oder manche Sachen gar nicht essen wollen. Und ich finde es immer sehr, sehr schade zu sehen, aber es ist was ganz Natürliches. Es war bei uns nicht anders, weil da einfach so viel Emotionalität mitschwingt. Und ja, ich bin immer so für Spaß am Essen, binde jetzt die Kinder mit ein, nimmst die mit in die Küche, sobald sie irgendwie stehen können, gibt es ihnen irgendwas zu tun, auch wenn es länger dauert, auch wenn es ein Mess ist. Es ist total egal, das kann man alles wegmachen. Aber diese Verbindung, die sich da aufbaut zwischen Eltern und Kind, aber auch zwischen Kind und Lebensmittel und dem aktiven Tun und dem, ich habe jetzt dazu beigetragen, das ist unbezahlbar.
Ich finde es so lustig, meine ersten Kochbücher habe ich nach wie vor, Kochen mit der Maus und dann ein Kinderkochbuch.
Schön.
Und das Kinderkochbuch habe ich letztens sogar bei meinem Partner in die Hand gedrückt, weil das ist halt eines der besten Rezepte für ein paar Sachen drin. Und da habe ich gesagt, nimm das. Und er so, Hä, das ist ein Kinderkochbuch und ich so, vertrau mir.
Ja, schau, wie euch da oder wie dich das begleitet eigentlich jahrzehntelang.
Ja, wirklich Jahrzehnte.
Ja.
Aber was tut man, wenn man zum Beispiel wirklich das mit dem Essen, zum Beispiel wir haben das in unserer Familie schon gehabt, wirklich immer das Abendessen gemeinsam, weil das war so der Tag. Endet und das bis heute ist das auch etwas, was, wenn meine Eltern zu Besuch sind, dass wir einfach versuchen festzuhalten. Aber Kinder sind ja unruhige Mäuse. Würdest du sagen, trotzdem dann auch sagen, hey, wir essen jetzt gemeinsam, wir bleiben so lange auch sitzen, weil sowas ist ja auch eine Routine, oder wie würdest du damit umgehen?
Ja, es ist schon auch eine Routine, aber natürlich, und auch da muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er das machen möchte. Wir haben so gemacht, sobald sie fertig gegessen hatte und auch wirklich gesagt hat, sie ist fertig, kann sie aufstehen. Ja, ich musste zum Beispiel immer sitzen bleiben. Und das war für mich als Picky Eater urschlimm. Und ich hatte auch Hummel im Popsch, ich wollte mich immer bewegen und dann musste ich da wirklich sitzen bleiben, bis alle fertig waren. Ich habe es schrecklich gefunden. Würde ich zum Beispiel bei meinem Kind nie tun. Ja, du darfst gehen.
Ja.
Das war so der erste Teil. Ich muss dazu sagen, dass mein Kind auch sehr gerne aktiv in der Küche ist. Also sie hilft urgerne mit. Und deswegen haben wir davor schon so ein bisschen unsere Routine. Ja.
Mit wie viel hast du das angefangen, das Mithelfen in der Küche?
Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, wie alt sie war, aber ich weiß, so das erste Mal rühren und ein bisschen herumpanschen schon relativ früh. Also ich gescheit, haben so gebaut, so eine Erhöhung, dass sie, wie sagt man denn dazu, dass sie so eine, wie eine Leiter, dass sie in der Küche eben steht, auf selber Augenhöhe. Meinst, ja. Und sobald sie da gescheit drin stehen konnte und den Löffel gescheit halten konnte, hat sie schon herumgetan.
Sehr, sehr, sehr.
Nicht eineinhalb, zwei oder so.
Bevor wir zur Kita, also Kindergarten, Kita kommen und der Realität dazu, oder wie ich letztens gelernt habe, man sagt in Österreich Kika.
Aha, Kiga. Kiga, ja. Kindergarten, ja. Genau. Ja, ja.
Ja, ich finde Kita irgendwie dann schöner Wurscht. Ganz kurz, was tut man, wenn das Kind aber ständig snacken möchte? Also wirklich ständig sozusagen die Snacks einfordert, statt wirklich dann so zu den Mahlzeiten hinzuwarten.
Sehr schwierig, weil ständiges Snacken, du bist ja dauernd satt. Du kannst kein natürliches Hungergefühl oder kein natürliches Sättigungsgefühl entwickeln, wenn du den ganzen Tag snackst oder grast. Ich sehe das bei mir selber, ich bin voll die Graserin. Also wenn ich nicht aufpasse und mich dann wirklich zusammennehme und sage, ich esse jetzt dreimal am Tag Hauptmahlzeiten und dazwischen vielleicht was Kleines, dann snacke ich den ganzen Tag und am Abend denke ich mir, was habe ich eigentlich gegessen? Und so geht es den Kindern dann auch. Also bestmöglich vermeiden. Wenn es ganz schlimm ist und die Kinder wirklich zwischen, weiß ich nicht, Mittagessen und Abendessen eine voll lange Nicht-Ess-Periode haben, warum auch immer, und die sind urhungrig und können es kaum erwarten, das Essen dauert aber noch, stellt es ihnen hin, weiß ich nicht, Karotten, Gurken. Und ihr werdet wirklich, so schnell können sie gar nicht schauen, ist das weggesnackt, aber sie haben wertvolle Vitamine und Nährstoffe auch zu sich genommen.
Das ist ein sehr guter Tipp, weil ich sehe schon sehr viel oder halt bei einigen Freundinnen und Bekannten von mir oder auch oft auf der Straße, wirklich oft auch im Kinderwagen schnell immer da und diese kleinen Snacks. Würdest du eher sagen, da lieber vielleicht reduzieren und schauen, dass es nicht zu viel wird, sondern eher hinwarten und wirklich auch dieses Sättigungs- und Hungergefühl entwickeln lassen.
Kommt natürlich auch auf die Situation an, gell? Weil wenn du weißt, du holst das Kind vom Kindergarten ab und dann das hat, weiß ich nicht, Hunger. Um 12 Uhr gegessen und du holst sie ab und ihr seid aber erst um 6 Uhr zu Hause, natürlich gib ihnen was. Also bevor sie da hangry sind und irgendwie unterzuckert umfallen und du siehst ja auch nicht, was sie im Kindergarten essen, wie hungrig sie dann tatsächlich sind. Also das ist für dich auch von der Situation abhängig machen.
Wir haben es jetzt eh schon gesagt, wir wissen nicht, was im Kindergarten alles passiert. wie viel Kontrolle sollten da Eltern generell, was das bedeutet, das Setting, Kindergarten, Essen wirklich noch beibehalten oder wo sie bewusst loslassen dürfen? Weil zum Beispiel, ich war letztens im Kindergarten von einer Freundin von mir mit ihrer Tochter und da habe ich auch gesehen, es gibt verschiedene Menüpläne, zwischen denen man wählen kann. Aber ja, man muss ja vielleicht auch von seinen eigenen Einstellungen ein bisschen zurücktreten.
Entweder das oder man sucht sich den Kindergarten, wenn es möglich ist, also wirklich den Werten und Einstellungen entsprechend aus. Das geht ja auch. Also je nachdem, wie das Kindergartenangebot ist. Unsere Tochter war zum Beispiel in einem Kindergarten in Wien, aber ein privater Kindergarten. Und es war ein Zufall, dass der so nah bei uns gelegen ist. Und der hatte auch eine eigene Küche. Das war eine kleine Kette. Die haben, glaube ich, 5 oder 6 Stellen innerhalb von ganz Wien. Und die haben dort vor Ort in ihrer Filiale quasi frisch gekocht und wir haben dann auch immer, die sind voll schön. Also es hat sich zufällig ergeben. Im Hort zum Beispiel war es dann schon wieder anders. Im Hort in Niederösterreich. Also da hat es den Anbieter gegeben und ja, wir sind aber auf den Hort angewiesen gewesen und da muss man halt, so wie du sagst, ein bisschen an den eigenen Erwartungen oder Einstellungen so ein bisschen schrauben. Ganz happy war ich nie damit. Aber es war unausweichlich. Es war optionslos für uns.
Ja, ich muss auch dazu sagen, dass zum Beispiel die Küche in meinem Kindergarten hat mich jetzt nicht abgeholt als Kind, das weiß ich noch.
Okay.
Aber ich muss auch dazu sagen, ich war generell keine große Esserin in der Zeit, aber ich weiß nicht, das sind jetzt nicht so viele positive, also so Nahrungssachen in meinem Kopf, wenn ich an meine eigenen Kindergartenzeit oder Volksschulzeit denke. Das war dann eher erst, wenn ich, wie ich sozusagen mit meinen Eltern oder so.
Also selbstbestimmen oder mehr selbstbestimmen konntest. Mein Kindergarten, glaube ich, ist generell so ein bisschen ein Phänomen, weil natürlich die Kinder, wenn sie im Umfeld sind, also umgeben von anderen Kindern und die vielleicht gute Esser sind, die essen automatisch mehr.
Ah,
also das habe ich auch schon oft gehört. Das ist einfach wirklich, dass sie sich da motivieren lassen und irgendwie so dem Rudel nachgehen und auch mehr essen und gerade vielleicht auch ein bisschen eine Erleichterung mental für Eltern von Picky-Eatern, die sich vielleicht denken, puh, was wird mein Kind im Kindergarten essen? Also
es gibt ja oft schon den Diskurs mit vegetarisch, vegan, Fleisch. Wir haben letztens eine Frage von unserer Lauschi, unserer Community bekommen, und zwar zur Sache, sie lebt vegetarisch, beziehungsweise ihr Kind lebt eigentlich vegetarisch zu Hause, sie selber lebt vegan, aber im Kindergarten isst das Kind Fleisch.
Okay.
Hättest du das, würdest du sagen, okay, wenn das in dem Setting okay ist, dann sollte man das belassen oder sollte man das schon thematisieren, was ja eigentlich auch dem Wertesystem von ihr, weil sie hat sich schwer getan, weil sie will es ja nicht verbieten, aber sie tut sich schwer damit, das zu akzeptieren, dass das überhaupt serviert wird.
Aber hat das Kind, weiß nicht, wie alt das Kind ist, aber ab einem gewissen Alter entscheiden sie sich einfach dafür und sagen, ich weiß, du bist vegan oder vegetarisch, Mama, aber ich möchte jetzt Fleisch essen.
Ja, okay. Also du würdest das sagen, auch zum Beispiel im Kindergarten sagen, okay, dann darf sie das, also das Kind frei entscheiden. Ich weiß gar nicht, welches Geschlecht das Kind hat. Das wurde nicht so thematisiert. Aber du einfach sagen, okay, ab einem gewissen Alter sollte das Kind einfach auch selbstbestimmt sagen können, das Menü möchte ich, das Menü möchte ich nicht.
Ja.
Okay. Und ist es da eigentlich sinnvoll, im Kindergarten eine Jause mitzunehmen? Willkommen zu der Außenthematik. Oder soll man das echt einfach eher der Einrichtung im Kindergarten überlassen, was dort angeboten wird?
Also ich würde es eher der Einrichtung überlassen, weil wir zum Beispiel, wir mussten keine Jause richten, die ganze Kindergartenzeit. Und ich war total froh darüber. Also ich glaube, es hätte mich noch mehr gestresst als First-Time-Mom, die dann relativ schnell arbeiten gegangen ist. Und dann muss ich eine Jause vielleicht auch noch machen. Also mich hätte das umkaut. Und ich war teilweise, weil es einfach viel war und einfach, ich weiß nicht, wer mich da versteht, aber so nach der Arbeit schnell in den Kindergarten stressen und dann in den Zoo und dann dazwischen auch noch eine Jause machen. Also es war für mich zum Beispiel eine unheimliche Erleichterung, dass ich nichts machen musste. Aber auch das muss jeder selbst bestimmen. Es gibt natürlich auch Einrichtungen, die setzen das voraus. Da musst du eine Jause mitgeben.
Es gibt sogar Einrichtungen, habe ich schon gesehen, wo man selber kochen muss.
Okay.
Also das fand ich auch interessant, wo Eltern eingeteilt werden für...
Das sind diese selbstverwalteten Kindergärten. Genau. Das habe ich auch. Da habe ich eine Kollegin, die ist da eben so im Gremium und die verwalten alles selbst. Und
ja, spannendes Modell. Sehr, sehr interessant. Spannend. Ja, eine Bekannte von mir hat das gemacht und die haben zuckerfrei, vegan und noch irgendwas gekocht. Und das war für sie teilweise sehr, also sie hat ja unter Anführungszeichen nicht arbeiten müssen und war Gott sei Dank nur zu Hause, weil sie gesagt hat, es war schon sehr viel Arbeitsaufwand.
Ja.
Also das ist auch eine Sache, für die man sich bewusst entscheiden muss.
Richtig, das ist total das Ressourcenthema.
Ja.
Andererseits für Eltern, die das sehr gerne die Kontrolle darüber haben, die können halt dann ganz genau, die können genau sagen, was möchte ich, was geben wir ihnen und was nicht.
Sehr, sehr cool. Danke vielmals, dass du heute hier warst, dass
Danke
du mit
dir.
Uns über Babys und Kleinkinder gesprochen hast. Ich habe es ja schon am Anfang angeteased, es wird auf jeden Fall noch eine Folge zu Schulkindern geben. Die kommt aber ein bisschen später in diesem Jahr. Danke nochmal.
Freue mich sehr. Danke dir.
Und wir sagen bis dahin, Bussi, Baba.
Baba.